Die erlebnisreiche Geschichte eines Mädchens mit Namen Erika Abramsik, geboren am 31.03.1933 in Ottelsburg, Ostpreußen. Ich war das zweite Kind des Ehepaares Gustav und Elfriede Abramsik. Mein Vater war Brückenbauer, also Eisenflechter von Beruf. Als mein Vater in den Krieg musste, zogen wir zu meiner Großmutter aufs Dorf, nach Seenwalde. Da meine Großmutter ihre zwei Söhne auch im Krieg waren und sie einen Bauernhof mit Pferden, Kühen, Schweinen, Gänsen, Puten und Hühnern hatte, waren wir willkommene Gäste. Denn auf einem Bauernhof gab es viel Arbeit. Auch jede Kinderhand war willkommen. Jedes Kind bekam eine bestimmte Aufgabe. Meine Großmutter wohnte an einem See, der sehr schön war. Das Dorf schlängelte sich am Anfang des Sees in einem Bogen herum. Als der Krieg immer schlimmer wurde und schon viele Männer, also Väter und Söhne, gefallen waren, zitterten alle Familien vor dieser Hiobsbotschaft. Diese Botschaft überbrachte der Bürgermeister und der Dorfgendarm. Wenn diese beiden Männer durch das Dorf gingen, die Kinder das sahen, ging es wie ein Lauffeuer durch den Ort. Jede Familie zitterte vor dieser traurigen Botschaft, denn es bedeutete, dass der Vater oder ein Sohn gefallen war. So war es auch am 17. September 1943, als diese beiden Männer das Anwesen meiner Großmutter betraten. Wir zitterten alle vor Angst. Ich dachte, dass es sich um einen Sohn meiner Großmutter handelte, der in Russland an der Front war. Meine Mutter, die etwas abseits stand, zu ihr gingen sie hin und überbrachten ihr die Botschaft, dass mein Vater gefallen ist. Sie überbrachten uns seinen Tornister und seinen Mantel. Mein Vater und seine Kameraden mussten die Brücken ausbessern, damit der Nachschub nachrücken konnte. So war es auch an diesem 17. September. Sie besserten eine Brücke aus, da kam ein Fliegergeschwader geflogen, die alles zerstörten. Die Kameraden meines Vaters, die übrig geblieben waren, schrieben meine Mutter, dass mein Vater einen Volltreffer abbekam und nichts mehr von ihm übrig geblieben ist. Ich liebte meinen Papa sehr. Ich wickelte mich in seinen Mantel, der im Flur in der Garderobe hing, und weinte sehr, denn der Mantel roch wie mein Vater, und in Gedanken drückte er mich auch. Wenn ich heute noch daran denke und meine Erinnerungen niederschreibe, ist es mir wie damals, dass ich bitterlich weinen muss. Wenn ich etwas einkaufen sollte, und wenn es nur Hefe zu holen war, sträubte ich mich immer dagegen. Denn die Leute streichelten meinen Kopf und sagten, »Ach, ihr armen Kinderchen, was soll einmal aus euch werden? Ihr habt keinen Vater mehr.« Wir waren 6 Kinder, also 6 Waisen ohne Vater. Ich musste dann immer weinen und versteckte mich. Niemand sollte meine Tränen sehen. Das schreibe ich zur Erinnerung an meinen lieben Papa, von dem wir nicht einmal ein Bild besitzen. Ich kann meinen Kindern ihren Großvater nicht zeigen. Er lebt nur in meiner Erinnerung. Alle Menschen in unserem Umfeld war es klar, dass wir den Krieg verlieren. Meine Eltern hatten ein großes Radio, nicht nur einen kleinen Volksempfänger. Gegen Abend trafen sich in dem Haus meiner Großmutter etliche Leute, die den Schwarzsender hörten, der aber verboten war. Der Sender berichtete das Neueste von der Front. Wir Kinder waren über den Sender eingeweiht. Wir mussten aufpassen, dass niemand Fremdes das Grundstück betrat. So kam es, wie es kommen musste. Deutschland verlor den Krieg. Die Front rückte immer näher zu uns. Unsere Städte und Dörfer wurden mehr und mehr zertrümmert und beschossen. Die Angst vor den Russen wurde immer größer, auch vor den Gräueltaten, die man sich zu erzählen wusste. So beschloss meine Mutter mit uns, am 3. Januar 1945 zu fliehen. Meine Großmutter wollte nicht mitkommen. Sie wollte ihre Tiere nicht verhungern lassen. So nahmen wir das Wichtigste, was meine Mutter glaubte, mit. Der Januar war eisekalt, als wir auf die Reise gingen. Auf den Straßen herrschte ein Chaos. Alles war unterwegs. Fuhrwerke, Autos, Panzer und Menschen über Menschen. Alle hatten sie vor den Russen Angst. Das Schlimmste waren die Tiefflieger, die die wehrlosen Menschen noch beschossen. Erinnern kann ich mich noch an einen Tieffliegerangriff, wo wir Kinder alle geschrien haben, unseren Kopf mit den Händen umfasst hielten, sagten, wir müssen jetzt alle sterben. Doch mein Bruder, der 2 Jahre jünger war als ich, nahm meine Hände vom Kopf und sagte, alle Geschosse fliegen an uns vorbei. Ich war ganz platt. Woher weißt du das denn? Schau in den Himmel, dann siehst du es. Die Sonne schien herrlich über diese ängstlichen, schreienden Menschen hernieder, als wenn es nichts Schöneres als die Sonne gibt. Da sah ich auch die Geschosse, die in der Sonne wie silberne Pfeile glänzten und den Menschen ins Verderben stürzten, der getroffen wurde. Aber wir hatten einen Schutzengel, wir sind alle am Leben geblieben. So zogen wir immer weiter und unsere Essvorräte gingen zur Neige. So begann der Kampf um das Überleben. Wir waren 7 Personen und hatten Hunger. Ich hatte einen Bruder, der ein Jahr älter war als ich. Wir waren in einer fremden Stadt. Er wollte sehen, ob er Brot für uns besorgen konnte. Aber mein Bruder kam nicht wieder. Wir warteten und warteten, aber er hat uns nicht mehr wiedergefunden. Er war und blieb für uns für immer verloren. Meine Mutter konnte es nicht verwinden. Er war ihr erstgeborenes Kind. Sie schrie und rief nach ihm in der Nacht, und sie wurde daraufhin auch krank. So ging die Reise ohne meinen Bruder weiter, doch der Hunger nagte in uns. Ich und mein Bruder fassten den Mut, auf Essenssuche zu gehen. Meine Mutter weinte, als hätte sie uns beide auch schon verloren. Aber wir fassten uns an die Hand und merkten uns bestimmte Merkmale der Stadt. Manche Läden hatten auch noch Brot, manche Läden waren auch schon ohne Besitzer, und da konnte man sich nehmen, was noch vorhanden war. So kamen wir beide reich beladen mit den Sachen bei unserer Mutter an. Sie weinte vor Freude, als sie uns wiedersah. Alle konnten ihren Hunger stillen. Überall in den fremden Städten, in denen wir ankamen, hatte unsere Methode Erfolg. So zogen wir von Stadt zu Stadt durch ganz Ostpreußen. Manchmal fanden wir auch eine warme Bleibe, und wenn es nur eine Kirche war, wo wir unsere Glieder auf einem Strohhaufen ausstrecken konnten. Der Winter war sehr hart und kalt. Ich hatte erfrorene Fußzehen, die sehr schmerzhaft waren, und ich kam kaum in die Schuhe. So ging die Reise weiter, und immer war die Front und die Russen uns dicht auf den Fersen. Wir konnten nicht auf der kurzen Tour ins deutsche Land, denn der Russe war von unten von Polen an der Weichsel hochgezogen nach Deutschland. Wir zogen von Ortelsburg, Allenstein aus dem masurischen Land, bis ziemlich in die Gegend von Königsberg, denn für uns gab es nur eine Chance, dem Russen zu entkommen. Wir mussten über das frische Haff. Das ist ein sehr großes Gewässer vor der Ostsee. Dann gibt es noch das Kurische Haff, das doppelt so groß ist wie das frische Haff. So kamen wir in die Stadt Heiligenbeil an einem Abend an. An diesem Abend begaben wir uns auf das große Gewässer. Jeder Treck wurde angewiesen, in einem bestimmten Abstand auf das Eis zu fahren, und dieser Abstand musste unbedingt eingehalten werden, damit nicht die Gefahr bestand, einzubrechen. Könnt ihr Leser euch vorstellen, wie kalt dieser Winter war, dass diese vielen Trecks über das Eis konnten? 5 Nächte und 4 Tage waren wir auf dem Eis. Hunger und Durst quälten uns. Ich fühlte meine Zähne nicht mehr im Mund und alles war taub. Am 4. Tag unserer Reise sollten wir bald unser Ziel erreichen, wo wir aufs Festland konnten, also auf die frische Nährung. So nennt man die Landstreifen zwischen Ostsee und Haff. Aber die Kunde lief von Mund zu Mund, dass am Ufer viele Trecks eingebrochen sind. Es hatte sich bewahrheitet, dass am Ufer das Eis bricht. Das Wasser auf dem Eis kam langsam angerieselt. Wenn die Pferde gelaufen sind, hat es unter ihren Hufen schon geplatscht. Da fing ich einfach an zu weinen, dass wir so kurz vor dem Ziel doch noch ertrinken müssen. Meine Mutter wurde sehr böse auf mich. Wenn sie es weiß und ich es weiß, dass wir ertrinken müssen, brauchen es doch die Kleinen nicht zu wissen. Aber die Menschen am Ufer waren alle nicht untätig gewesen. Sie ließen große Boote ins Wasser. Nach und nach verließen viele Trecks das Eis. Um Mitternacht durften auch wir das Eis verlassen. Endlich, endlich waren wir an der Reihe und wir standen auf festem Boden an Land. Wir waren alle fassungslos, dass wir dem Eis und dem Wasser entronnen sind. So sind wir auf dem Landstrich der frischen Nährung weitergezogen. Als es hell wurde, sahen wir die große Ostsee vor uns und wir staunten über das große Meer. Da uns aber der Durst plagte, wollten wir etwas trinken. Wir nahmen ein Gefäß und wollten trinken, aber es war so salzig, dass wir es gleich wieder ausgespuckt haben. Gegen Mittag kamen wir an eine Schiffsanlegestelle. Ein großes Schiff lag in der See. Es hieß, das Schiff fährt nach Dänemark. Schwerstverwundete und Kinderreiche dürfen mitfahren. Meine Mutter war ganz begeistert. Kinder, wir dürfen auch mitfahren. So sind wir doch am schnellsten den Russen entronnen. Meine Geschwister waren auch begeistert, nur ich nicht. Warum und wieso willst du nicht mit? Da geht es uns doch wieder gut. Doch ich hatte große Angst vor dem Meer und vor dem Erlebten auf dem Eis. Wir sind doch gerade erst vom Wasser runter, wo wir doch beinahe ertrunken werden. Jetzt, wo ich an Land bin, soll ich schon wieder aufs Wasser? Nein, nein. Sie wollten mich überreden, aber es nützte nichts. Ich gehe nicht auf dieses Schiff. Wenn ihr fort wollt, setze ich mich in den Schnee und erfriere lieber. Meine Mutter und die Geschwister merkten, dass es mir ernst war. Schweren Herzens trennte sich meine Mutter von diesem Gedanken und wir fuhren weiter. Ein oder zwei Tage später hat es geheißen, dass das Schiff auf eine Mine lief und untergegangen ist. Da war meine ganze Familie froh, dass wir ein Land sind und noch leben. Manche Fischerhäuser hatten große Töpfe mit Fischsuppe gekocht. Endlich mal was Warmes und Gutes. So zogen wir an der See weiter bis nach Danzig. Dort angekommen, erkundigte sich meine Mutter, wo man übernachten könnte, wo es auch schön warm wäre. Man wies uns in ein großes Gebäude. Es war eine große Möbelfirma, in der es auch warme Räume gab, die beheizt waren. Stroh lag dort und es war schön warm. Sogar eine Waschanlage gab es. Als wir uns niedergelassen haben und uns auch ordentlich gewaschen hatten, hörten wir eine Sprechanlage, dass es was zu essen gibt. So blieben wir 4 Tage dort. Es gab Frühstück, Mittagessen und Abendbrot. Nach 4 Tagen mussten wir unser warmes Quartier verlassen, denn ein großer Transport ging nach Pommern, nach Kolberg an die Ostsee. Wir sind im Viehtransport in Kolberg angekommen und standen ratlos auf dem Bahnhof. Zu den Flüchtlingen kamen viele Soldaten und fragten uns, was wir in Kolberg wollten, ob wir denn nicht wissen, dass Kolberg verteidigt werden soll, dass hier eine große Schlacht stattfindet. Alle Flüchtlinge waren entsetzt und ratlos. Einige Soldaten rieten uns, mit einer Bimmelbahn ins Landesinnere zu fahren, soweit die Bahn fährt. So bekommt ihr am wenigsten von der Verteidigung mit. Die Soldaten waren uns auch behilflich, dorthin zu kommen. Nach langem Warten kam dann auch die Bimmelbahn und wir fuhren in das Landesinnere von Pommern. An der Endstation mussten wir alle aussteigen. Der Zugführer wusste gar nicht, wohin mit den vielen Menschen. Nach langem Hin und Her kamen wir alle in eine Schule. Es wurde frisches Stroh ausgebreitet und es war auch schön warm. Aber mit dem Waschen war es schwierig. Alles war eiskalt, keine Waschbecken und die vielen Menschen. Die Hygiene blieb auf der Strecke. Wir konnten keine Nacht schlafen. Es krachte und donnerte. Die Front war in unserer Nähe. Am 4. Tag hieß es, die Russen sind im Ort. Keiner wusste, wie der Ort hieß. Niemand hatte sich rausgetraut. Am 24. April um die Mittagszeit haben wir die Panzer gehört. Die Russen waren wirklich da. Alle Menschen haben vor Angst gezittert. Es hat doch gar nicht lange gedauert, standen die Russen mit Maschinengewehren in der Schule. Zuerst suchten sie die Schule nach deutschen Soldaten ab. Partisanen, sagten sie, ob wir welche versteckt hätten. Darauf stehe die Todesstrafe. Aber es gab nur Frauen mit 4 Kindern. Ob wir denn wüssten, dass sie, die Russen, die Befreier des deutschen Volkes wären und alle Nazis ausgerottet würden. Sie hielten einen langen Vortrag. Mein Bruder, der 2 Jahre jünger war als ich, musste vor lauter Angst auf Klo. Er frug meine Mutter, ob er wohl gehen dürfte. Mein Bruder hieß Horst Arthur. Meine Mutter meinte, du kannst doch nicht in die Hose machen, Horst. Das Gespräch hat ein Russe mitbekommen. Er kam auf meinen Bruder Horst zu und richtete die Maschinenpistole auf ihn. Horst heißt er. Alle, die Horst heißen, müssen erschossen werden, denn Horst Wessel ist ein großer Kriegsverbrecher. Er fuchtelte mit dem Maschinengewehr vor seinem Gesicht herum und stieß Drohungen auf Russisch aus. Mein Bruder wurde schneeweiß und fing auf einmal an zu schreien. Und die Menschen in dem Raum schrien alle mit. Es war ein großer Tumult in dem Raum. Diese Schreie hörte ein russischer Offizier und kam in den Raum gestürmt, was denn los wäre. Ein anderer Soldat erklärte ihm die Sachlage, dass es sich um den Jungen handelte mit dem Namen Horst. Der Offizier besänftigte den Russen auf Russisch und sie verließen alle den Raum. Sie haben in dieser Schule nichts gefunden, das auf Partisanen zurückzuführen war. Seit dieser Zeit hieß mein Bruder nicht mehr Horst Arthur, sondern nur noch Arthur. In der Schule wollte meine Mutter mit uns nicht bleiben und sie suchte für uns etwas Neues. Sie fand ein großes Bauernhaus, in dem noch ein Zimmer frei war. Der Besitzer des Hauses war der Bauernführer und ein großer Nazi. Er verließ auch vor Angst sein schönes Haus. Die Flüchtlinge belegten das Haus. Es gab eine große Küche, wo alle kochen konnten, und ein Zimmer für jede Familie. Im Stall standen viele Kühe, die gefüttert und gemolken werden mussten. So hatten wir Milch und Butter. Aber es gab kein Brot zu essen. Die Dreschmaschine und andere Geräte haben sich die Bauern aus dem Dorf geholt. Mit dem Dreschflegel zu hantieren, waren wir zu klein und zu dünn. So setzten wir Kinder uns auf eine Garbe und klopften mit einem Stock die Körner aus. In einem Sieb rüttelten und schüttelten wir den Spliss von den Körnern ab, bis die Körner sauber waren. Aber wer malt uns denn die Körner? Es gab keinen Müller in der Umgebung. Man verwies uns an ein abgelegenes Bauernhaus. Die Frau hätte eine Handmühle. Meine Mutter brachte ihr Anliegen vor. Die Frau war sehr freundlich zu uns und wir durften bei ihr malen. Aber die Handmühle ging sehr schwer. Wir waren alle sehr klein und dünn. Unsere Körper waren von der Flucht sehr geschwächt. Aber wir mussten malen, wenn wir ein Stück Brot essen wollten. Da kann man sagen, wer nie ein Stück unter Tränen aß. Wir weinten und malten. Als die Frühjahrsbestellung anfing, mussten alle Frauen auf die Felder. Nur die Kinder waren daheim. 2 Familien hatten eine Kuh, die gemolken werden musste. Manchmal schaffte meine Mutter es nicht, die Kuh zu melken. So musste ich weiter melken. Es ging sehr schwer, meine kleinen Finger hatten oft die Kraft nicht gehabt, es zu Ende zu bringen. Mein Bruder Arthur musste immer den Schwanz von der Kuh halten. Die Frauen, die arbeiten mussten, bekamen in bestimmten Abständen auch Fleisch zugeteilt. Wie viel Frauen, wie viel Kinder, wurde gefragt. So musste ich recht und schlecht auch was kochen, denn meine Mutter kam zur Mittagszeit hungrig vom Felde. Die alten Frauen zeigten mir vieles, denn ich verstand mit meinen 12 Jahren nichts davon. Aber wir konnten kochen, was wir wollten. Es schmeckte alles nicht, denn es gab kein Salz. Oft haben wir auch das Viehsalz abgekocht und nahmen das Wasser davon. Für die Frauen war es aber am schlimmsten, wenn die Russen kamen und sie vergewaltigt haben. Das Schreien hat man von weit her gehört. So sind viele, wenn sie konnten, in die Felder gelaufen. Ich bin froh, dass ich damals so klein und dünn war. Außerdem hatten wir Kinder eine Glatze, weil meine Mutter mit den vielen Läusen nicht zurechtkam. Ich schämte mich zwar sehr mit der Glatze, aber dafür hatte ich keine Läuse mehr. So blieben wir das ganze Jahr noch in Pommern. Aber Pommern sollte zu Polen gehören. Die Polen hassten die Deutschen sehr. Sie wollten uns alle loswerden. So wurde gemunkelt, dass bald ein Transport mit uns nach Deutschland geht. So kam es, wie es kommen musste. Es war Januar und wieder sehr kalt draußen. Früh um 6 Uhr pochte es an die Haustüre. Alle Deutschen müssen in einer halben Stunde fertig zum Abtransport nach Deutschland sein. Wir zogen uns alle sehr warm an, nahmen das, was uns noch übrig geblieben war, mit. Wir wurden in die Stadt zum Abtransport gefahren. Schon am Bahnhof standen die räuberischen Polen und klauten den Deutschen ihre letzte Habe. Meine Mutter entriss eine Polin einen Rucksack mit Kindersachen. Meine Mutter weinte und bat sie, doch die Kindersachen wiederzugeben. Sie habe doch 5 kleine Kinder. Sie verhöhnte meine Mutter und äffte ihr Weinen nach. Auch mir nahm sie eine schöne Handtasche mit Bildern und Fotografien weg. Deshalb besitze ich kein Bild von meinem lieben Papa und von der Heimat. Noch ein Erbstück besitze ich von meinem lieben Papa. Es ist ein vergilbtes Neues Testament mit einer Widmung für Erika Bramsig. Meine herzlieben Tochter Erika, gewidmet von deinem lieben Papa zur ewigen Lehre. Der Herr sei mit dir. Ich kann sagen, er war immer bei mir und beschützte mich immer. So wurden die deutschen Menschen in einem Viehwagentransport verladen. Die Fahrt ging nach Deutschland, aber in vielen Städten wurde unser Transport auf ein rotes Gleis gestellt. Die Polen kamen und räuberten, was ihnen gefiel. Sie zogen den wehrlosen Menschen ihre Mäntel und Schuhe aus und überließen sie der Kälte. Hunger, Durst und Krankheiten plagten die Menschen. Dann kamen Polen. Es waren Männer. Die waren auf Schmuck aus. Uhren, Ketten und Ringe wollten sie haben. Die Menschen wollten ihr letztes Andenken nicht hergeben. Dafür wurden sie geschlagen und getreten, so lange, bis sie doch losließen. Meine Mutter saß mit uns Kindern hinten im Waggon. Sie besaß noch ihren Ehering, den wollte sie auf keinen Fall hergeben. Sie steckte ihren Ring in den Mund in die Wangentasche. Doch ich zitterte und hatte große Angst. Mutti sagte, ich gebe den Ring her, wenn sie dich erschlagen. Was sollen wir Kinder nur ohne dich machen? Wir wurden alle durchsucht. Meine Mutter war sehr böse auf mich, dass ich so ein Angsthase war. Meine Mutter heiratete später noch einmal und ich bekam den besagten Ring. Mit diesen Initialen von meinem Papa und von meiner Mutter. Mein Bruder Arthur, der 2 Jahre jünger war als ich, ließ auf diesen Ring einen wundervollen lilanen Stein setzen. So besitze ich noch heute diesen Ring von meinen lieben Eltern und von meinem lieben Bruder Arthur, der mit 46 Jahren einen tödlichen Herzinfarkt hatte. So ging die Reise weiter. Auf dem Transport sind auch viele Menschen gestorben. Kinder, alte und kranke Menschen. Der Transport hielt mitten auf einem Felde. Dort war eine große Grube ausgeschachtet. Alle toten Menschen von dem Transport wurden dort hineingeworfen wie Abfall. Selbst kleine Kinder, die noch lebten, aber im Sterben lagen, wurden ihren Müttern entrissen und dort weggeworfen. Das Schreien und Jammern war herzzerreißend. Der Transport ging weiter. Die Menschen, die ihr Liebstes auf dem Felde zurücklassen mussten, weinten bitterlich und viele verloren ihren Verstand. Die wussten dann gar nicht mehr, wo sie sich befanden. Nach einer langen, langen Reise kamen wir endlich in Deutschland an. In die Stadt, die Tangermünde hieß. Das Erste, was mir in dieser Stadt auffiel, waren die Bilder von Stalin. An jeder Ecke war ein häusergroßes Bild angebracht. Wir kamen in Tangermünde in ein großes Auffanglager, wo wir entlaust wurden und uns nach Herzenslust duschen durften. Aber dort blieben wir nicht lange, denn der nächste Transport war schon unterwegs. So wurden wir wieder in einen Friedtransport verladen und kamen nach Gera. In Gera war auch ein großes Auffanglager. Dort wurden wir auch entlaust und untersucht. Aber das sollte auch nicht unser neues Zuhause sein. So wurden wir wieder verladen und kamen nach Blindendorf in die Straßenmeisterei. Dort standen 2 Häuser und eine große Halle, in denen die meisten untergebracht waren. Aber wir hatten Glück und kamen ins Haus, in dem es schön warm war. 2 Frauen mit ihren vielen Kindern bekamen ein Zimmer. Rechts und links war Stroh aufgeschichtet und in der Mitte war ein Gang zum Hin- und Herlaufen. Jede Familie bezog eine Strohseite von dem Raum. Dort war es warm und wir bekamen auch Verpflegung. Man sagte uns, dass diese Gegend unser neues Zuhause sein wird. Als wir uns ausgeschlafen und erholt hatten, wollten wir unsere neue Heimat ansehen. Aber oh Schreck, es war mittlerweile Mitte Februar geworden. So lange waren wir unterwegs gewesen. Es war ein trüber und nebliger Tag und der Ort Blindendorf lag ganz schwarz vor uns. So einen schwarzen Ort hatten wir noch nie gesehen. Wir fingen alle an zu weinen, denn alles war so düster und ungewohnt. Wir liefen in den Ort, um uns das Dorf anzusehen. Eine Frau sprach meine Mutter an, aber wir verstanden ihre Sprache nicht. Sie sprach einen Dialekt, den wir noch nicht gehört hatten. Einiges verstand meine Mutter doch. Auch mich fragte die Frau freundlich, aber ich verstand nichts. Ich nickte nur oder schüttelte mit dem Kopf. Zum Schluss sagte die Frau zu meiner Mutter, das ist aber schade, Sie haben so eine hübsche Tochter, die aber leider taubstumm ist. Aber auch in Blindendorf blieben wir nicht lange. Wir wurden auf die jeweiligen Orte verteilt. So kamen wir nach Frössen in ein Bauerngehöft. Man hatte für uns ein mittelgroßes Zimmer bereitgestellt, mit zwei großen Betten und einem kleineren runden Ofen. An den Wänden hingen zwei hässliche Bilder, unter denen der Putz fehlte. Ich hatte mir eine Mittelohrentzündung zugezogen und ich hielt es vor Schmerzen kaum aus. Mir war alles egal, ich wollte nur noch sterben. Aber so leicht stirbt es sich nun mal nicht. Meine Mutter und meine Geschwister waren bemüht, mir was Gutes zu tun. Die machten mir Umschläge und gaben mir viel Tee zu trinken. Denn das hohe Fieber schüttelte mich und Medikamente gab es keine. Es dauerte sehr lange, bis ich wieder gesund wurde. Draußen war immer noch Winter und sehr kalt. Meine Mutter hatte sich unterdessen von den Bauern Holz und auch Kohlen genommen. Eines Tages ging ein großes Gepolter und Geschimpfe los, was denn meiner Mutter einfiel, sich von den Bauern Holz und Kohlen zu nehmen. So besorgte sich meine Mutter eine Axt, eine Säge und einen Handwagen und fuhr mit ihren Kindern in den Wald. Wir fällten Bäume, die nicht so dick waren, zersägten sie und luden sie auf den Handwagen und fuhren zu unserem traurigen Zuhause. Meine Mutter musste sich auf dem Bürgermeisteramt melden und fragte an, ob wir denn nicht auch Kohlen bekommen könnten. Auch ihren Kindern würde doch eine Waisenrente zustehen und ihr als Witwe doch auch etwas Geld. Es dauerte eine lange Zeit, bis meine Mutter die Nachricht bekam, dass ihren 5 Kindern 96 Mark im Monat zustehen. Und meine Mutter bekommt nichts. Warum hat sie ihren Mann in den Krieg ziehen lassen? Sie solle gefälligst auf Arbeit gehen und ihr Geld selbst verdienen. So lebten wir also von 96 Mark in großer Armut. Wir waren die Ärmsten der Armen. Meine Mutter wurde mit ihrem Schicksal nicht fertig. 5 kleine Kinder, nichts zu essen und kein Geld. Sie fing wieder an, nachts zu fantasieren und nach meinem verlorenen Bruder zu schreien. Sie war seelisch am Ende. Nachts, wenn wir schliefen, schrie und fantasierte sie. Wir waren alle aufgeregt und zitterten, denn wir wollten unsere Mutter nicht verlieren. In unserer Nachbarschaft lebte ein Mann, der Sanitäter im Krieg war, der auch noch einige Medikamente hatte. Und wenn es wieder ganz schlimm war, gab er ihr immer etwas zur Beruhigung. Im Dorf und in der Schule hatte sich herumgesprochen, dass eine Flüchtlingsfamilie mit vielen Kindern angekommen sei. Man fragte sich, warum kommen sie nicht in die Schule? So beschloss der Lehrer, 2 große Schüler auszuschicken, um uns zu ermahnen, dass wir in die Schule gehen müssten. Oh je, Schule, die hatten wir total vergessen. Denn es war schon sehr lange her, dass wir eine Schule besucht hatten. Fast 2 Jahre war es her, dass ich eine Schule nicht besucht hatte. Wir hatten kein Heft, keinen Federhalter, noch einen Bleistift. Wo sollten wir das Geld für all diese Dinge hernehmen? Meine Mutter ging aufs Bürgermeisteramt. Der Bürgermeister besorgte uns Hefte und Stifte. Aber ich, die Erika, hatte keine Schuhe. Meine Füße waren gewachsen, aber meine Schuhe nicht mit. So zog ich die Schuhe meiner Mutter an und wir gingen in die Schule. Die Schule hatte nur einen Raum. Alle Schüler schauten uns an. Aber der Lehrer war sehr freundlich mit uns und wies uns auch einen Platz an. Über mich und meine Geschwister wurde gelacht und getuschelt. In der Pause standen wir fremd, einsam und verlassen dort. Böse Kinder sagten zu uns, was wollt ihr hergelaufen und Zigeuner in unserem Dorf? Schaut, dass ihr wieder dorthin kommt, wo ihr hingehört. Fremd, verlassen, einsam und arm sind wir eine lange Zeit auch geblieben. Aber es kamen noch mehr Flüchtlinge, die ein ähnliches Schicksal hatten wie wir. So lernten wir neue Freunde kennen und waren nicht mehr so fremd. Als der Sommer kam und die Erntezeit anfing, sind wir auf die Felder gegangen und haben die Ähren aufgelesen, die liegen geblieben sind. Aber manche Bauern hatten es nicht geduldet, dass wir auf ihren Feldern waren, und jagten uns fort. Auf einem Feld haben wir auch Ähren gelesen. Mein Bruder entdeckte einen Hamster und lief ihm hinterher. Der Hamster versteckt sich in seinem Bau. Aber wir wussten auch, dass der Hamster sich einen Wintervorrat anlegt. Wir wollten die Körner aus seinem Bau haben. Wir stocherten in seinem Bau herum. aber der Hamster verteidigte seinen Vorrat und sprang wütend meinem Bruder an die Brust und biss sich fest. Wir schrien alle vor Schreck. Meine Mutter zog ihren Schuh aus und erschlug den Hamster. Es hat ein ganzes Stück gedauert, bis wir uns erholt hatten. Der Hamster hatte sich einen großen Wintervorrat angelegt. Jedes Körnchen haben wir aus dem Bau aufgelesen und wir wussten, dass wir uns heute Abend satt essen konnten. Auf jedem Feld, das abgeerntet war, sah man uns Ähren lesen. Ob es der Roggen, der Weizen, der Hafer oder die Gerste war, jedes Körnchen haben wir aufgelesen. Es bedeutete für uns eine gute Suppe zum Abendbrot und wir brauchten nicht zu hungern. Das war jedenfalls bei uns oft der Fall, dass wir hungrig ins Bett gingen. Aber unsere Beine konnte man kaum ansehen. Sie waren bis zu den Knien aufgekratzt, denn wir mussten ohne Schuhe auf die Stoppelfelder. Ja, so sahen viele Jahre unsere Sommerferien aus. Wenn es auf den Feldern nichts mehr zu ernten gab, zogen wir mit unseren Handwagen in den Wald. Die kleinen Geschwister haben Beeren gelesen. Meine Mutter und mein Bruder und ich, wir fällten dürre Bäume und hackten die Äste ab und zersägten den Stamm, um ihn auf den Handwagen zu laden. So legten wir unseren Wintervorrat an. Meine Mutter und mein Bruder sägten das ganze Holz und ich hackte es dann. Darin war ich Meister und es machte mir Spaß. Meine kleinen Geschwister mussten es stapeln, soweit es ging. Im Herbst sind wir zu den Bauern und haben Kartoffeln gelesen. Wir bekamen gutes Essen und noch ein Säckchen Kartoffeln mit dazu. Die Bauersfrau war sehr nett und auch nicht geizig. Zur Vesperzeit gab es eine große Doppelschnitte Brot mit Schinken. Ich aß die Hälfte von dem Brot und die andere Hälfte legte ich auf die Seite. Das sah die Bauersfrau und fragte mich, ob das Brot nicht geschmeckt hätte. Ich wurde ganz verlegen und wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Sie sagte, sag's, sonst kriegst du eine auf die Gusch. Ich druckste noch herum, dann sagte ich es ihr, dass es für meinen kleinen Bruder ist, der doch 11 Jahre jünger ist als ich und der noch nicht weiß, wie gut doch ein Schinkenbrot schmeckt. Die Bauersfrau war darüber so gerührt, dass ich das getan habe. Sie sagte, ich solle mein Brot ruhig essen. Wenn ich nach Hause gehe, bekomme ich ein Schinkenbrot für meinen Bruder. Nach dem Abendbrot bekam ich eine große Doppelschnitte von einem großen, runden Brot und ein Säckchen mit Kartoffeln. Ich lief so schnell ich konnte nach Hause, hielt meine Hand hinterm Rücken versteckt und sagte zu meinem Bruder und zu meiner Mutter, dass ich etwas Feines für sie habe. Sie bekamen ganz große Augen und ich passte den beiden auf, wie es ihnen geschmeckt hat, denn mir hat es vorher auch geschmeckt. So ging die Zeit vorbei und ich wurde 14 Jahre alt. Ich hatte Geburtstag und Konfirmation zur gleichen Zeit. Eine Feier gab es nicht, wir hatten ja nichts, aber ich war zum Kaffeetrinken bei einem Konfirmand eingeladen. Da gab es ganz feinen Kuchen, so einen hatte ich noch nie gegessen. Am Montag war ich beim anderen Konfirmand auch zum Kaffeetrinken eingeladen. Von dem bekam ich ein Poesiealbum geschenkt. Ich hatte mich so darüber gefreut, ich habe es heute noch zur Erinnerung. Mit 14 Jahren verließ ich die Schule und mein Zeugnis war gar nicht schlecht. Eine Lehre fand ich nicht, denn nach dem Krieg gab es auch ganz schlechte Lehrstellen. Da es in dem Dorf keine Arbeit weiter gab, außer eine Stickerei, die aber von den Einheimischen schon besetzt war und die auch keine Flüchtlinge nahmen, musste ich weitersuchen. In Göttengrün gab es eine Textilfirma, in der fand ich Arbeit. Ich musste jeden Tag 12 Kilometer laufen und 8 Stunden stehen. Meine Beinchen waren dünn und das strengte mich sehr an. Bei Wind, Sturm und Regen war ich mit 14 Jahren auf der Landstraße. Ein trauriges Dasein und mein hartes Leben ging weiter. Mir wurde doch wirklich nichts erspart. Ich verdiente 126 Mark im Monat. Es war für uns viel, aber im Grunde doch sehr wenig Geld. Ich arbeitete im Schichtwechsel. Manchmal hörten wir am Freitag um 22 Uhr auf und mussten am Sonnabend schon um 6 Uhr anfangen. Ich wäre um 23:30 daheim gewesen und hätte schon wieder um 04:30 aufstehen müssen. Aber ich hatte viele gute Freunde, denen es leid tat, dass wir so weit nach Hause mussten. Sie luden uns ein, bei ihnen zu übernachten, ob es in Göttengrün oder Blindendorf war. Wir nahmen die Einladung immer gerne an. Noch heute habe ich in Blindendorf eine liebe, gute Freundin, die damals bei ihren Großeltern lebte. Ich übernachtete oft bei ihr und ihr Großvater machte mir auch immer eine Doppelschnitte mit Hasenleberwurst. Er sagte zu seiner Enkelin, nimm das deiner kleinen Freundin mit, sonst muss sie ja den ganzen Tag hungern. Ich hatte den Eindruck, dass der Opa mich mochte. Mit 14 Jahren lernte ich meine Freundin kennen, die mit mir auch nach Göttengrün zur Arbeit ging. Sie war 2 Jahre älter, temperamentvoller als ich und ließ sich nichts gefallen. Wir beide hielten zusammen und gingen miteinander durch dick und dünn. Unsere Mütter freundeten sich an. Ich durfte so vieles nicht, doch die Mutter meiner Freundin machte vieles zunichte, wenn meine Mutter Einwände machte. Die Mutter meiner Freundin vertraute ihre Tochter und hatte auch keine Angst, wenn sie irgendwo hinging. Meine Mutter war sehr streng mit uns Kindern. Wir mussten alle hören, und wenn sie sagte, das wird jetzt so und so gemacht, dann gab es keine Widerrede und auch kein Pardon. sonst hatte man ihre 5 Finger im Gesicht kleben. Ich wurde langsam erwachsen und durfte mich am Abend auch mit der Jugend treffen. Die meisten Jugendlichen waren Flüchtlinge wie ich. Die Jugend des Dorfes wollte damals mit uns nichts zu tun haben, bis auf Vereinzelte, die zu uns stießen. Die wurden von den Hiesigen nicht so akzeptiert, weil sie nicht hübsch oder auch arm waren. Aber wir Flüchtlinge konnten sehr schön singen. Der Anführer der Truppe hatte eine sagenhaft schöne Stimme und er konnte zu der Zeit alle Lieder. Ich hatte auch eine sehr schöne hohe Stimme. Ich sang Sopran. Schon als Kind sang ich in der Schule im Chor mit. Am Abend, wenn wir uns trafen, saßen wir außerhalb des Dorfes auf einem Baumstamm und sangen die schönsten Lieder, die es damals gab. So lernte sich die Jugend untereinander kennen. Dann erlaubte meine Mutter mir, als ich 15 Jahre alt war, dass ich auch tanzen gehen durfte. Die Jugend traf sich um eine bestimmte Zeit und so zogen wir singend zum Tanz. Wir mussten viele Kilometer laufen, bis wir zur Tanzveranstaltung kamen. Heimwärts blieben wir auch zusammen. Es gab immer viel zu lachen und zum Erzählen und so landeten wir spät in der Nacht daheim. Auch in Göttingen-Grün waren wir angesehene Mädchen. Wir waren fleißig und spielten Theater. Wenn Weihnachten kam, sangen wir schöne Weihnachtslieder und gestalteten den Abend ganz festlich. Alle waren sehr gerührt über diesen schönen Abend. Wir bekamen auch immer schöne Geschenke für unsere Mühe. Beim Betriebsfest ging es auch immer lustig zu, denn da waren wir beim Theaterspielen ganz groß in Form. Wir suchten uns immer was Lustiges aus. Auch am 1. Mai mussten wir unser Betriebstransparent tragen. Schon damals schmückte man sich mit schönen Mädchen. So vergingen die Jahre und meine Mutter bekam Arbeit in der Lederfabrik Hirschberg und sie suchte auch eine Wohnung für uns. Es hatte auch gar nicht lange gedauert, bekam sie eine. Ich hörte in Göttingen-Grün mit der Arbeit auf und ging auch in die Lederfabrik. Dort verdienten wir auch viel mehr Geld, aber die Arbeit war auch schwerer. So verließen wir das Dorf Rossen, als ich 19 Jahre alt war. Aber so einen guten Kamerad und so eine liebe Freundin, die ich hatte, habe ich leider nie mehr gefunden. Sie hatte sehr, sehr viel für mich getan. Eure Erika Abramsik. Heute bin ich 72 Jahre alt und lebe noch immer in Hirschberg.